Episode 290 – Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel.
Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Hüska bei mir im Podcastgespräch, wiederholt im Gespräch. Wir haben immer interessante Themen. Er ist Professor an der Hochschule Niederrhein mit dem Schwerpunkt Produktionsmanagement. Hallo Herr Hüska.
Hallo Herr Müller, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie heute dabei sind. Heute haben wir vielleicht ein weniger technisches, rein technisches Problem oder Thema vor uns. Und zum Einstieg aber stellen Sie sich gerne nochmal den Zuhörern in ein paar Sätzen vor, weil ja nicht jeder unsere bisherigen Episoden gehört hat.
Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin von Hause aus Produktionsingenieur. Ich habe an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen studiert, habe dort promoviert und sehr früh mich begeistert für das Thema Produktionsmanagement. Und war einige Jahre in der Industrie als Produktionsleiter, habe dann die ganzen Höhen und Tiefen dieses Themas aus dem Tagesgeschäft kennengelernt, war als Unternehmensberater tätig, habe mich dann auch dort selbstständig gemacht und bin seit vielen Jahren Professor für Produktionsmanagement an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Und das Thema Faszination Produktion begleitet mich mein gesamtes Berufsleben. Und ich versuche derzeit halt meinen Industriepartnern und meinen Studenten diese Begeisterung für Produktion weiterzugeben.
Genau. So, und jetzt haben wir heute das spannende Thema Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel. Und vielleicht zum Einstieg mal die etwas vielleicht plumpe Frage, was war der Auslöser, dass Sie sich mit dieser Fragestellung überhaupt beschäftigt haben? Und dann steckt ja ein Stück weit auch eine gewisse These da drin.
Ja, wer sich wie ich mit dem Thema Wertschöpfung beschäftigt, kommt natürlich auch nicht an dem Thema Verschwendung und Fokussierung auf Kunden etc. vorbei und überträgt dann halt sehr schnell diese Dinge, die in Fabriken gut funktionieren, auch auf andere Lebensbereiche. Und wenn ich mich umschaue im Alltag oder halt auch außerhalb der Industrie in Betrieben, stelle ich fest, dass noch viel, viel möglich ist, die Effizienz und die Effektivität zu steigern. Mhm. Und hier geht es nicht um die letzten 2-3%, die man noch irgendwo rauskitzeln kann, sondern um Grundlegendes. Und parallel dazu habe ich vor einiger Zeit auch eine Studie erstellt, in der ich Verschwendung in der Volkswirtschaft dargestellt habe in einigen Bereichen. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet, kommt man dazu, dass jeder dritte Handgriff in Deutschland nicht wertschöpfend ist. Mhm. Und also entweder an den Kundenwünschen vorbeigeht oder ineffizient ausgeführt wird. Und wenn ich das Ganze verbinde mit dem Thema Arbeitskräftemangel, dann ruft mich das auf den Plan, weil ich denke, dass wir keinen Mangel an Arbeitskräften haben, sondern einen Mangel an Ideen, Menschen vernünftig einzusetzen.
Hm. Ja, ja, da stecken ja schon einige Punkte im Grunde drin, also Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, selbst wenn wahrscheinlich das jetzt vielleicht die Zuhörer, zumindest die Lean-Menschen, langweilen wird, aber im allgemeinen Sinne nochmal wiederholt, selbst wenn es profan ist, was ist Wertschöpfung? Und dann finde ich eine spannende Frage, die man sich immer überlegen kann. Ja, Mensch, Maschine, kann eine Maschine überhaupt wertschöpfen?
Wertschöpfung ist immer dann, wenn ich eine externe Referenz habe. Das hört sich erstmal sperrig an. Aber wenn jemand bereit ist, für das, was ich mache, das kann ein Produkt sein oder eine Dienstleistung, Geld auszugeben. Und zwar Geld, weil er Geld ausgeben will, nicht weil er Geld ausgeben muss. Also letzteres sind zum Beispiel Dienstleistungen, die angefragt werden, um behördlichen Auflagen gerecht zu werden. Aber wenn es die Bedürfnisse einer Privatperson befriedigt und als Zwischenstufe dazu halt auch die Bedürfnisse eines produzierenden Unternehmens, wenn ein Unternehmen Jobbedürfnisse haben kann, befriedigt, dann handelt es sich um Wertschöpfung. Ich habe ein Schema aufgebaut, in dem ich diese Art von Tätigkeiten immer grün markiere. Und neben diesen grün markierten wertschöpfenden Tätigkeiten gibt es halt auch vieles andere. Es gibt Support. Das bedeutet, dass man einen Betrieb in Bereitschaft versetzt, aktiv zu sein. Das können Instandhaltungstätigkeiten sein, soweit sie vorbeugend sind, oder Rüstaufgaben. Hinzu gibt es kommen die administrativen Tätigkeiten, also reines Planen und Reporten und diese ganzen Dinge. Und natürlich auch die pure Verschwendung, also diejenigen Dinge, die nicht einmal administrativ oder supportend sind, wie Wartezeiten, Wegezeiten. Wir alle kennen diese Arten von Tätigkeiten. Und natürlich darf man nicht vergessen, das Verbessern von Systemen, das Weiterentwickeln von Menschen gehört mit dazu. Und mit diesen fünf Bereichen habe ich eigentlich sehr viel abgedeckt. Ich analysiere produzierende Bereiche, ich analysiere Servicebereiche und stelle fest, wahnsinnig wenig ist grün im Sinne der Befriedigung von Bedürfnissen. Und vieles ist administrativ und Support und Verschwendung. Ich habe den Eindruck, dass die Organisationen teilweise nur um sich selbst kreisen, aber den Kunden nicht mehr im Blick haben.
Ja, mir fällt da immer spontan dann wieder Parkinson ein mit der Ausdehnung er hat es ja noch Arbeit genannt, das war ja noch vornehm ausgedrückt, die sich auf die verfügbare Zeit ausdehnt.
Ja, es kommt noch etwas hinzu, was mir Sorgen macht. Also ich habe das Thema diskutiert mit einigen Menschen in der jüngeren Vergangenheit und dabei festgestellt, dass einige, ja wenn nicht viele, gar nicht den Unterschied erkennen zwischen beschäftigt sein und im Sinne der Wertschöpfung zu arbeiten. Also beschäftigt sind wir alle, haben eine ganze Menge zu tun, viele Menschen leiden auch unter Stress. Aber vieles von dem, was gemacht wird, geht am Kunden vorbei, hat also diese externe Referenz nicht, sondern beschäftigt sich mit sich selber. Hinzu kommt, dass oftmals Arbeit und Leistung gleichgesetzt wird. Ich finde das sehr bezeichnend. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich hatte mit jemandem, der sagt, natürlich, wenn ich 2 Stunden mehr am Tag arbeite, dann leiste ich doch auch mehr. Und ich sage, nein, dann leisten Sie nicht mehr, sondern dann arbeiten Sie einfach nur mehr. Ja. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Ja. Wenn er sein Pensum in 8 Stunden schaffen würde statt in 10, dann hätte er seine Leistung gesteigert. Und so gehen die Dinge quer durcheinander. Beschäftigt sein, irgendetwas machen, Arbeit und Leistung. Und wenn Sie dann rufen und sagen, wir müssen mehr leisten, denken viele Menschen daran, mehr Arbeit, mehr Druck, mehr Stress, mehr Arbeitsverdichtung und rennen schreiend weg. Was aber nicht notwendig wäre, wenn wir cleverer arbeiten würden statt härter.
Ja, und das kommt ja noch dazu. Ich mache das ähnliche Beispiel immer am Thema Suchen fest. Wenn ich irgendwas suche, also ich selber bin der Suchende, ich drehe ja nicht Däumchen, sondern ich renne da durch die Gegend und öffne Schränke und grab in irgendwelchen Kellern rum. Ich bin ja beschäftigt ohne Ende. Das heißt, ich nehme selber, da wieder das andere Beispiel, ich sitze ja in dem Marmeladeglas des Suchenden. Und nur jemand, der von außen drauf guckt, sieht, dass da Suchen draufsteht.
Und viele halten dies halt für unvermeidlich oder für den ganz normalen Bestandteil ihrer Tätigkeit. Ich habe eine ganze Reihe von Interviews geführt mit Leuten, die außerhalb der Produktion tätig sind, auch Analysen durchgeführt. Das sind Menschen, die in Anwaltspraxen arbeiten oder in Handwerksbetrieben oder in Konzernen. Und was ich feststelle, ist, dass wir eine wachsende Anzahl von Tätigkeiten haben, in der es gar nicht mehr darum geht, zu arbeiten, sondern Arbeit vorzubereiten, Arbeit zu planen, Arbeit zu steuern. Das sind so typische Schnittstellentätigkeiten, und die wachsen und wuchern. Also einfaches Beispiel. Da gibt es den Systemprogrammierer, der früher mal programmiert hat. Das war sein Job und hat hoffentlich damit auch Sinnvolles getan und Bedürfnisse befriedigt. So, nun hat sich das Unternehmen entschieden, diese Programmiertätigkeiten nach Indien zu bringen. Und diese Person programmiert nun nicht mehr selber, sondern sammelt die Anforderungen der Fachabteilung, bündelt die und sendet die nach Indien und schaut, dass in Indien genau das programmiert wird, was die Fachabteilung verlangt. Das ist eine typische Schnittstellen- und Maklertätigkeiten. Und das Land ist voll damit. Schauen Sie, was Behörden machen. Ihre lokalen Stadtwerke, die Stadtverwaltung. Oftmals sind diese Personen gar nicht damit beschäftigt, Dinge selbst zu machen, sondern externe Betriebe zu beauftragen, tun. Was jetzt nicht dazu führt, dass die Tätigkeit in einer Stadtverwaltung, in Stadtwerken oder sonst wo weniger würde. Man könnte ja entweder Stellen abbauen oder die Menschen was anderes machen lassen. Nein, die bleiben natürlich bestehen. Und so koordinieren wir nur noch, wir auditieren, wir delegieren, wir kontrollieren. Also es gibt immer weniger Menschen, die wirklich arbeiten und immer mehr Menschen, die sagen, wie andere zu arbeiten haben. Und das bindet in erheblichem Maße Arbeitszeit. Und da wundere ich mich nicht, wo der Schrei herkommt, wir brauchen mehr Arbeit, wir brauchen mehr Leute und alle müssen länger arbeiten, weil wir sonst unseren Kram nicht erledigt bekommen. Ich finde, das geht am Thema vorbei.
Ja, und Sie haben das Beispiel des Softwareentwicklers gemacht. Ich habe selber da einen gewissen Hintergrund und ich sag auch immer und habe das auch festgestellt und ist mir von vielen bestätigt worden, gerade bei Softwareentwicklung sind die Produktivitätsunterschiede immens. Und jetzt passiert es halt ganz oft, und Sie haben das Beispiel genannt, ich mache unter Umständen meinen besten Softwareentwickler vielleicht zur Führungskraft oder halt zu einem Systemingenieur und verliere damit einen sehr, sehr produktiven Entwickler.
Das kommt hinzu und wir setzen ihn an eine Schnittstelle, in der im Grunde nur Informationen von der einen zur anderen Ecke geschoben werden. Und wie gesagt, ich beobachte mit recht großer Sorge, dass wir mehr und mehr solche Tätigkeiten kreieren. Also diese zugespitzte Frage, wer arbeitet denn eigentlich noch, ist berechtigt. Also wer arbeitet im Sinne der Wertschöpfung? Wie gesagt, beschäftigt sind wir alle und viele haben auch Stress.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir so die Ist-Situation, haben Sie recht gut beschrieben. Und ich vermute einfach mal, dass Ihnen natürlich auch irgendwo eine Lösung durch den Kopf geht. Also sprich, was muss sich verändern, damit wieder mehr gearbeitet wird, damit daraus dann auch die Leistung entstehen kann?
Also mehr gearbeitet im Sinne der Wertschöpfung.
Ja.
Ja, wir bekommen ja gerade mit, dass eine ganze Reihe von Lösungen diskutiert werden, was wir tun müssen, um den Arbeitskräftemangel, der früher übrigens ein Fachkräftemangel war, und mit 10 Jahren Anlauf, man konnte ja sehen, in welche Richtung die Entwicklung geht, zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel geworden ist. Sie bekommen keine Handwerker mehr, Restaurants machen gar nicht erst auf oder haben eingeschränkte Betriebszeiten. Ich habe gerade eine Flugreise hinter mir und habe sehen können, wie natürlich fehlendes Personal die Wartezeiten und Ähnliches verlängert. Ich habe auch eine Bahnfahrt zum Flughafen gerade hinter mir und habe sehr viele Studien treiben können. Das Ganze als Studienobjekt zu sehen, macht seine Reise auch durchaus erträglich. Sonst wären Sie ja schier wahnsinnig, wenn Sie sehen, was Sie da erleben müssen und andere auch. Kurz und gut. Ich sehe halt, dass viele Dinge gemacht werden, die nicht sinnvoll sind. Und die Lösungen, die derzeit diskutiert werden, gehen alle in die gleiche Richtung. Also ganz aktuell, wir müssen mehr arbeiten. Die 42-Stunden-Woche statt die 40-Stunden-Woche. Okay, das kann man vorschlagen, natürlich. Ist nur nicht sinnvoll, weil zum einen eine ganze Reihe von Menschen überhaupt gar kein Interesse mehr hat, länger zu arbeiten oder es auch körperlich gar nicht mehr kann. Die Verlängerung eines Arbeitstages bedeutet, dass zu den letzten Stunden hin, das ist ja empirisch belegt, die Fehlerrate und die Belastung der Menschen exponentiell steigt. Das kann keine Lösung sein. Und was von Industrie- und Wirtschaftsverbänden und aus der Bundesregierung vorgeschlagen, aber übersehen wird, ist, dass doch da derzeit eine Reihe von unbezahlten Überstunden geleistet wird. Das macht ungefähr eine Stunde pro Woche, gemessen bei 40 Stunden oder 40 Stunden aus. So lautet der Vorschlag jetzt, diese schon seit Jahren geleistete wöchentliche Überstunde endlich mal zu bezahlen. Ich fände es gut. Oder heißt das, dass auf diese eine unbezahlte Stunde noch zwei bezahlte obendrauf kommen? Das ist nicht ausgegoren. Und das geht in diese Richtung, wenn wir mehr Leute, wenn wir mehr Arbeit, wenn Arbeit liegen geblieben ist, da müssen wir halt länger und mehr arbeiten. Verständlich, trotzdem Quatsch. Das zweite ist dann halt Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Das bedeutet also, zum späteren Zeitpunkt in Rente zu gehen. Das hat ähnliche Nachteile wie die verlängerte Wochenarbeitszeit, denn irgendwo sind die Menschen auch mal durch, gerade in körperlich oder psychisch anstrengenden Berufen. Das können sie nicht bringen, diese Personen bis 70 arbeiten zu lassen, wobei ich zugestehe, dass das eine Richtung andeuten soll und jetzt nicht pauschal für alle Berufe gelten soll. Also so fair sollte man schon sein. Aber dennoch heißt das ja auch wieder, wir müssen länger arbeiten. Das Dritte ist dann halt, wir brauchen Zuwanderung. 400.000 Personen jedes Jahr. Das heißt also, die Lösungen gehen in die Richtung, wir brauchen mehr Menschen, die arbeiten, und das müssten die auch immer länger tun. Wie fantasielos ist das denn eigentlich? Niemand scheint sich damit zu beschäftigen, wie wir eigentlich arbeiten und wie viel, ich habe es eben gerade gesagt, wie viel Unsinniges dabei ist. Und mein Ansatz ist es, diese Tätigkeiten branchenübergreifend in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und sonst so einmal systematisch zu analysieren und genau diese, die Verschwendungen und das viele Administrative, das viele sich beschäftigen mit sich selbst, zu identifizieren und zu eliminieren. Da haben wir viel, viel mehr Potenzial als durch alle anderen Maßnahmen zusammen.
Ja, weil im Grunde, man wird ja nur mehr, und ich verweite jetzt im Grunde den Beruf, den Begriff Arbeitskräfte, ich nenne es mal Beschäftigungskräfte, auf einen Haufen zu schmeißen, auf einen Haufen Verschwendung zu schmeißen und dadurch auch da unter Umständen nochmal einen Potenzierungseffekt, ja, nicht erzielen, kann man ja fast nicht sagen.
Also die Lösung lautet zugespitzt, immer mehr Menschen in schlechte Systeme zu stopfen. Ja. Und das kann es nicht sein.
Ja. Gut, aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist nur die Politik und es ist nur die Verwaltung. So ganz werde ich persönlich den Verdacht nicht los. So ganz unschuldig sind die Unternehmen, speziell dann die etwas größeren, ja auch nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen anschauen, was habe ich denn überhaupt für Einflussfaktoren? Also sprich, was hat uns vielleicht auch ja in diese Situation gebracht? Und ich würde sagen, da kann eigentlich keiner so richtig die Hände in absolute Unschuld waschen.
Ja, es geht ja auch gar nicht um Schuld und Sühne und diese Dinge, sondern es geht um eine nüchterne Analyse. Und da liegt es mir erstmal sehr daran, überhaupt Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das wird der schwierigste aller Teile sein, weil, wie gesagt, wir halten Beschäftigung für Arbeit oder gar für sinnvolle und zielführende Arbeiten. Ja, wo mag es herkommen? Ich sehe zwei große Quellen, also einmal die Unternehmen selber und zum anderen auch der Staat, der für solche Tätigkeiten sorgt. Das mit den Unternehmen habe ich gerade mal angedeutet. Man versucht natürlich weiterhin, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren, schafft damit externe Schnittstellen oder versucht halt auch bestimmte Tätigkeiten günstiger einzukaufen. Das ist ja legitim, aber auch das schafft halt Schnittstellen. Das sind dann koordinierende Tätigkeiten, die hier notwendig werden. Und das mag sich vielleicht unterm Strich rechnen, wobei ich das bezweifle. Wenn wir näher hingucken würden, kämen wir sehr wahrscheinlich auch zu einem anderen Ergebnis. Aber es bringt die Leute weg von den Dingen, die wirklich fokussiert und kundenzentriert sind. Ich denke auch, dass die Unternehmen an einigen Ecken es erkannt haben, dass sie mit weniger Arbeitskraft auskommen müssten. Und sie greifen dann halt zu einem schönen Kunstgriff. Und jetzt bin ich beim Thema Digitalisierung, Herr Müller. Wir sehen ja ganz tolle Anwendungen auch als Kunde. Und ich habe im Fokus so etwas wie ein Self-Check-In-Terminal am Flughafen oder selbst Zahlerkassen in Supermärkten. Ich habe dazu meine eigene Meinung. Ich finde es sehr schön, dass Prozesse so standardisiert worden sind, dass man sie auch automatisieren kann. Einchecken, zahlen. Aber letztlich geht es ja gar nicht darum, dem Kunden einen Nutzen zu bringen, sondern letztlich geht es darum, Arbeit auf den Kunden zu verlagern. Wir machen sie so einfach, so digital, dass der Kunde den Job erledigen kann. Mich persönlich zieht nichts zu solchen Self-Check-In-Terminals. Bin da gerne im Gespräch mit einem Menschen, aber jeder ist anders. Aber wenn zum Beispiel in Supermärkten Kundinnen einen Rabatt bekommen auf ihren Einkauf, wenn sie zu einer Selbstzahlkasse gehen, dann zeigt das doch, dass hier nicht der Kundennutzen im Fokus steht, sondern die Entlastung der Unternehmen und die Kunden dann halt mit Rabatten geködert werden müssen, um dies zu tun. Das ist für mich kein Ausweis von Kundennutzen, sondern hier versuchen sich Unternehmen schlank zu machen, indem sie Arbeit auf den Kunden verlagern und ihm das zynischerweise auch noch als Fortschritt verkaufen.
Ja, im Grunde sind die... Hat vielleicht mit Supermärkten angefangen, hat sich dann in Selbstbedienungsrestaurants fortgesetzt und mittlerweile hat man es im Supermarkt in Anführungszeichen perfektioniert, dass ich vielleicht mal so ganz völlig gesponnen, dass irgendwann mal eben mein Kühlschrank was bestellt.
Ja, das wäre noch eine Erleichterung im Privathaus, wobei ich nicht glaube, dass es so weit kommen wird, weil Einkaufen ist ja nicht nur Replenishment, also Auffüllen von Vorräten. Einkaufen, auch von Lebensmitteln, ist ein hochemotionaler Prozess. Ja. Und da möchte man schauen, da möchte man schnuppern und da möchte man stöbern. Übrigens, diese sich selbst befüllenden Kühlschränke, die ja auch schon seit beinahe 20 Jahren in der Diskussion sind für mich ein wunderbares Beispiel für eine technische Lösung für ein Problem, was kein Mensch hat. Also auch wieder an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vorbei.
Ja, und im Grunde, also für mich natürlich und wahrscheinlich für viele andere, ich nenne es mal Lean-Menschen, klingt da ja im Grunde mit, dass man sich einfach mal wirklich mit den Dingen beschäftigen muss, also mit der Wertschöpfung beschäftigen muss. Was Sie immer wieder gesagt haben, hinterfragen, was ist eigentlich der Kundennutzen an der Sache? Was ist das Kundenbedürfnis, das ich erfülle? Oder wo lagere ich eigentlich nur Arbeit an ihn aus?
Genau, und da sollte man den Blick schärfen, was jetzt was Unternehmen angeht, von denen man eigentlich unterstellen darf, dass sie so etwas ganz gut im Blick haben und permanent auf Effizienz abzielen. Aber ich denke, in 9 von 10 Fällen, ich sage das jetzt einfach mal unüberprüft, ist Effizienzsteigerung in Unternehmen halt nicht damit verbunden, Prozesse zu verbessern und Menschen von unsinnigen Dingen zu befreien, sondern Druck zu erhöhen. Der typische Manager erhöht den Druck und die Menschen reagieren allergisch, wenn man um die Ecke kommt und sagt, ich möchte die Effizienz erhöhen. Ein Beispiel, Sie, Herr Müller, werden davon gehört haben, vor 1,5 Jahren ging es ja darum, die Impfkampagne nach vorne zu bringen, indem man Impfzentren aufbaut und Millionen von Menschen dort impft. Ich habe meine Unterstützung angeboten in meiner Heimatregion und habe Kommunen, Oberbürgermeistern und der Kassenärztlichen Vereinigung und wem auch immer meine Unterstützung angeboten. Auch die Landesregierung in Düsseldorf hat davon gehört. Schließlich hatte sich ein Kreis bereit erklärt, mich einmal in diese Prozesse hineinschnuppern zu lassen, weil ich hatte die Ahnung, dass es nicht sein kann, dass eine Impfung pro Kabine 5 Minuten dauern soll. Ja. So war es kalkuliert und so fand man es gut. Und in der Tat, der eigentlich wertschöpfende Prozess des Impfens, wenn Sie also auch die Desinfektion mit dazu nehmen und alles regelkonform machen, dauert 45 Sekunden. Wo bleiben die anderen 4 Minuten 15? Das konnten wir sehen, als wir die Prozesse analysiert haben. Da gab es Wartezeiten und Dokumentationszeiten, dieses und jenes. Ich könnte eine Stunde darüber reden. Kurz und gut, Uns ist es gelungen, die Leistung dieses Impfzentrums von 1000 Impfungen am Tag auf fast 3000 zu erhöhen. Aber nicht dadurch, dass man jetzt mehr Ärzte und mehr Personal reingesetzt hat, sondern dadurch, dass wir Prozesse von unsinnigen Dingen befreit haben und Schritte synchronisiert haben. Aber glauben Sie nicht, dass das im Anfang einfach war. Denn ich hatte es natürlich dort halt auch mit Ärzten zu tun, mit MFAs und mit den Hilfsorganisationen Malteser, Johanniter und anderen, die natürlich große Vorbehalte hatten, weil sie gesagt haben, es handelt sich hier um Menschen, es handelt sich um Pandemiebekämpfung und Sie können doch jetzt nicht noch zusätzlichen Druck erzeugen, bleiben Sie bitte mit Effizienz weg. Ja. Nach 3 Monaten wollte keiner mehr ein anderes System haben. Die Patienten, die Impflinge, so heißt das ja genau, die zur zweiten Impfung kamen, haben gesagt, ich erkenne das Impfzentrum nicht mehr wieder. Alles ist entspannt, alles ist ruhig, es läuft flüssig. Die impfenden Ärztinnen und ihre Mitarbeiterinnen hatten keinen Stress mehr gehabt. Und das gesamte Management, die morgendlichen Runden waren Krisenmanagement, wo dünnhäutige Manager sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, waren ganz entspannte Meetings, in denen kurz das Tagesgeschäft durchgesprochen worden ist und dann ging es an die Arbeit. Es wurde effizienter, es wurde deutlich schneller und die Menschen hatten weniger Stress. Und das ist das, was ich meine. Aber die meisten verstehen halt nicht, wenn sie nach den Lean-Prinzipien an solche Systeme herangehen, dass sie genau so etwas erzielen können. Die meisten haben halt Angst vor dem Thema Effizienzsteigerung.
Ja, und im Grunde, so ja, schade das halt ist, wenn wir 30, 40 Jahre zurückdenken. Ich sage das auch immer wieder. Damals, in den 80ern, in den frühen 90ern, war halt Lean einfach eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und das hat sich irgendwo, selbst wenn jemand nicht direkt betroffen war, hat sich das halt in den Köpfen festgesetzt. Da kommen Lean-Manager und dann stehen Leute auf der Straße.
Ja, und das hat sich ja komplett gedreht. Heute müssen wir nicht erklären, was wir dann mit den Menschen machen, die leider ihren Job nicht mehr haben, sondern wir suchen ja händeringend Arbeitsstunden und wir können sie auf diese Art und Weise gewinnen. Das können wir in Betrieben, im Gesundheitswesen, sonst wo machen. Auch im Gesundheitswesen sind die Leute ja gebrannte Kinder. Effizienzsteigerung heißt, in der Regel Pflegeschlüssel zu reduzieren. Das heißt, für die Unkundigen, was gestern 8 Mitarbeiterinnen auf einer Station geschafft haben, schaffen heute auch 7. Ja, ja, natürlich, indem man die Arbeit der 8 auf die 7 Personen verteilt und damit den Druck erhöht. Und so schaut man sich dort die ganzen Prozesse an, stellt man fest, wertschöpfend ist die Tätigkeit am Patienten. Ja. Also das Gespräch oder das Spritze setzen oder ähnliche Dinge. Nicht wertschöpfend sind Dokumentationen oder ins Lager gehen und die Medikamente durchzählen und Bestellungen auszulösen, um den Medikamentenschrank wieder voll zu kriegen. Oder. Das sind diese Dinge. Und dort können wir durch effizientere Prozesse, die das Pflegepersonal entlasten. Wir können meinetwegen auch einen Medikamentenroboter einsetzen, aber nicht pauschal digitalisieren oder automatisieren und sagen, der Roboter geht jetzt ins Krankenbett. Das ist natürlich Mumpitz. Da gehört die Krankenschwester hin und der Pfleger. Aber die ganzen Dinge im Hintergrund, die könnten wir natürlich automatisieren, standardisieren und flexibilisieren. Und auch da ist eine ganze Menge los. Auch aus eigener Beobachtung. 20-25% der Tätigkeit von Pflegepersonal ist wirklich pflegen. Der Rest ist irgendwas anderes. Das treibt mich auf die Palme, wenn ich so etwas.
Ja, das ist in den wenigen Malen, wo ich irgendwo Kontakte in Anführungszeichen in Krankenhäuser rein hatte. Ja, ich entsinne mich da an die eine Situation, wo mein Vater mal im Krankenhaus war, zu einer Gewebeprobe. Und jetzt kann man noch nicht die Frage in den Raum stellen, was ist verloren gegangen? Die Gewebeprobe.
Eine Anekdote am Rande. Diese vielen Analysen, die wir, ich und andere Leute in den Impfzentren vorgenommen haben, haben zutage gefördert, dass Prozesszeiten stark streuen. Also das bedeutet halt, dass ein derselbe Prozess mal ganz schnell geht und mal deutlich langsamer. Herr Müller, die Prozesse, die am stärksten standardisiert waren, eine Standardisierung, die ich mir in Produktion manchmal wünschen würde, wo die Zeiten am wenigsten gestreut haben, waren was? Das Impfen selber. Oder das Aufklärungsgespräch. Also genau das, was die Ärzte gemacht haben. Das gesamte medizinische System ist ein System mit sehr strengen und ausgefeilten Standards. Und genau die hatten erst einmal große Sorge davor, dass es ungemütlicher wird. Dabei sind die Voraussetzungen gerade in der Medizin, im Gesundheitswesen, hervorragend, was standardisierte und aufeinander abgestimmte Prozesse angeht.
Ja, und an der Stelle, und wo Sie vorhin das Thema Impfen angerissen hatten, fiel mir natürlich sofort auch wieder ich glaube, das war die letzte Episode, wo wir uns zu dem Thema unterhalten hatten. Also da lade ich auch die Zuhörer ein, sich da noch mal reinzuhören. Ich werde die Episode auch in den Notizen verlinken. Ja, was wäre zum Abschluss so Ihr Appell an die ja durchaus vielfältigen Beteiligten, was sie aus dem Thema Lean ja lernen können, einfach auch?
Den Blick zu schärfen, für das was wertschöpfend ist und was nicht. Ich möchte abschließend auch den Staat und die Behörden hier in die Pflicht nehmen. Denn das, was an die Unternehmen an zusätzlichen Auflagen kommt, Datenschutz und Besetzung von Positionen nach bestimmten Merkmalen der Menschen und Lieferketten, Sorgfaltspflicht, das hat ja einen vernünftigen, guten Hintergrund. Man möchte natürlich unser Wirtschaftsleben, unser Zusammenleben verbessern. Aber was hier an Anforderungen auf die Unternehmen zukommt, was nicht wertschöpfend ist, was keine externe Referenz hat, sondern administratives, ist horrend. Da müssen Stabsstellen geschaffen werden, die sich mit so etwas beschäftigen. Diese Stabsstellen sind in der Regel unwissend. Es gibt mittlerweile einen großen Beratermarkt. Ein Beratermarkt, der sagt, wir helfen euch dabei mit Schulung, mit Software, mit diesen ganzen Dingen. Was im Übrigen einen Boom auf die Dienstleistungen, für den Dienstleistungssektor bedeutet. Und man sich auf die Schulter klopfen könnte und sagen können, ja, der Dienstleistungssektor boomt und Produktion an sich stagniert höchstens. Dabei ist dieser Teil des Dienstleistungssektors vom Staat induziert. Also bezahlt aus Geldern, die andere schon mal verdient haben, nämlich mit Wertschöpfung. Der größte Verursacher von Dienstleistungen ist mittlerweile der Staat, direkt oder indirekt. Berichtspflicht. Deutsche Unternehmen, die Zahl ist schon ein paar Jahre alt, müssen Zahlen zusammentragen für Statistische Bundesamt, für Außenhandelsbehörden, für wen auch immer. Und das kostete, das ist jetzt 6-7 Jahre schon alt, die deutsche Wirtschaft 42 Milliarden Euro. Umgerechnet bedeutet das 600.000 Menschen, die damit beschäftigt sind, Zahlen für Behörden zusammenzutragen. Der Staat ist ein ganz, ganz großer Auslöser von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Und der Staat ist der Erste, der sagt, ah, wir brauchen längere Arbeitszeiten und wir müssen 400.000 Menschen in unser Land einladen jedes Jahr, damit wir die Arbeit bewältigt bekommen. Ich sage, nein, ihr müsst mal aufhören, Bullshit-Jobs zu erzeugen.
Ja, ich glaube, und das ist natürlich dann andererseits wieder das, wo wir Lean-Menschen, auch wenn wir natürlich in die Beraterecke reinfallen und in die damit auch Dienstleister-Ecke reinfallen, aber ich glaube, wir können da schon einen Unterschied machen, weil, also zumindest ist das mein persönlicher Anspruch und ich höre das auch bei Ihnen raus und bei vielen anderen. Im Grunde ist unser Ziel ja, uns selbstständig, nicht selbstständig, sondern überflüssig zu machen.
Und die Zeiten sind so gut wie nie zuvor. Ich kenne niemanden, der mittlerweile Handel, Handwerk, Industrie, öffentliche Verwaltung, der nicht händeringend dieses Problem sucht zu lösen. Und meine Empfehlung an Sie und an alle, die dieses Thema genauso umtreibt wie mich, ist, diesen Unternehmen nicht anzubieten, Personal zu rekrutieren, sondern die Reserven in der eigenen Organisation zutage zu fördern. Ja. Da gibt es eine ganze Menge und das fällt gerade auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden.
Ja. Prima. Herr Siska, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war wieder eine spannende Unterhaltung und hat mich definitiv bestätigt in der Einladung an Sie.
Vielen herzlichen Dank und mir hat es auch wie beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen als Fragesteller. Dankeschön.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Siska zum Thema Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 290. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.